The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 15. November. Politics is Showbusiness for ugly people. Das hat Paul Begala gesagt, der einst Berater von US-Präsident Bill Clinton war. Für die künftige Präsidentschaft von Donald Trump gilt mit Blick auf sein Kabinett: Politics is a show of crazy people. In Zeiten eines Krieges in Nahost und Europa soll ein TV-Moderator Verteidigungsminister werden. Fox News Krawallo Pete Hegseth würde dann für die mächtigste Armee der Welt mit einem Etat von 800 Milliarden Dollar verantwortlich sein. Er selbst war in Afghanistan und im Irak im Einsatz. Seinem Land hat er also bereits gedient. Jetzt will er Donald Trump dienen. Das hat er auch schon als Fernsehmann getan. Der Sturm aufs Kapitol im Jahr 2021, als ein von Trump angestachelter Mob gewaltsam ins Parlament eindrang, den stellte Hegseth bei Fox als Akt von Freiheitskämpfern dar.
These are not conspiracy theorists motivated just by lies. That's a bunch of nonsense that people want to tell us. These are people that understand first principles. They love freedom and they love free markets.
Gewalt als Ausdruck von Liebe zur Freiheit umzudeuten, wie Hegseth es getan hat, ist ein krudes Verständnis von Liebe. Das hat auch Matt Gaetz, zumindest was die körperliche Liebe betrifft. Gegen den bisherigen republikanischen Kongressabgeordneten, gelernten Juristen und Trumps Wunschjustizminister liefen Ermittlungen wegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Das Verfahren wurde eingestellt, doch die Ethikkommission des Repräsentantenhauses ermittelt ebenfalls gegen ihn, unter anderem wegen sexuellen Fehlverhalten und illegalem Drogenkonsum. Gaetz hat nun sein Mandat im Kongress niedergelegt, wohl in Vorbereitung auf sein neues Amt. Willkommener Nebeneffekt: mit der Mandatsniederlegung endet auch automatisch das Verfahren der Ethikkommission.
We are on a mission to rescue and save this country, and we ride or die with Donald John Trump to the end. Thank you all so much. Thank you for having my back. Let's go get him.
Sie hörten Matt Gaetz im Wahlkampf. Das Land retten, darunter versteht Trump unter anderem, es von seinen Feinden im Inneren zu befreien. Das sind für ihn Politiker wie Joe Biden und Hillary Clinton, aber auch das woke Milieu. In Gaetz hat er einen Justizminister, der dieses Weltbild teilt. Ebenso wie das Vorhaben, im Justizministerium mal richtig aufzuräumen und den angeblichen Deep State auszuhebeln. Gaetz hatte über die Regierung von Joe Biden gesagt, sie sei eine Waffe gegen das Volk. Und wenn der Kampf gegen sie bedeute, alle dem Justizministerium unterstellten Behörden, wie zum Beispiel das FBI, abzuschaffen, dann sei er, Zitat, bereit dazu. Fast zeitgleich mit Gaetz nominierte Trump Tulsi Gabbard als Direktorin der Nationalen Geheimdienste. Gabbard war bis 2022 Mitglied der Demokraten, die sie dann nach ihrem Austritt eine Clique elitärer Kriegstreiber nannte. Noch in ihrer Zeit als demokratische Abgeordnete warb sie für einen Dialog zwischen den USA und Syrien, wo sie bei einer geheimen Reise den syrischen Machthaber Assad traf. Für Russlands Überfall auf die Ukraine machte sie den provozierenden NATO-Osterweiterungskurs verantwortlich.
Embrace the spirit of Aloha, respect and love for the Ukrainian people.
Die Ukraine solle ihre Neutralität erklären, so Tulsi Gabbard, und dann sei Frieden.
By coming to an agreement that Ukraine will be a neutral country, no military alliance with NATO or Russia, and therefore alleviate the legitimate security concerns of both US and NATO countries as well as Russia. Because there'd be no Russian or NATO troops on each other's non-Baltic borders. This would allow the Ukrainian people to live in peace.
Manchmal kommt Propaganda im Mantel der Naivität daher. Gabbard unterstellte der Regierung von Joe Biden sogar, sie wolle das Putin-Regime stürzen. Russische Narrative aus dem Munde einer Frau, die künftig die amerikanischen Geheimdienste koordinieren wird. Dem Kreml gefällt das. Beobachter sehen in Gabbard das Ende der bisherigen Maxime der Geheimdienste, die als Lehre aus dem Irakkrieg 2003 gezogen wurde. Speaking truth to power. Gabbard aber wird wohl nur eine Handlangerin Trumps sein, dem das politisch Genehme wichtiger ist als die Expertise des Tatsächlichen. Erinnert sei hier an Donald Trumps Worte aus dem Jahr 1999. Schon damals träumte er von der Präsidentschaft.
You have a vice presidential candidate in mind?
Well, I really haven't gotten quite there yet. I love Oprah. Oprah would always be my first choice.
Oprah.
She's really a great woman, though. She is a terrific woman. She's somebody that's very special.
Oprah Winfrey als Vizepräsidentin. Auch das wäre Politics als Showbiz. Aber nicht annähernd so crazy wie Trumps jetzige Kabinettspläne. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Julian Nieder-Rümelin spricht mit Gabor Steingart über seine Kritik an der Asylpolitik und warum die Parteien der Mitte in der Krise sind.
Dass die Leute den Eindruck haben, die Parteien, denen wir bislang vertraut haben, diese Parteien haben ein Problem, Lösungsschwäche.
Anne Schwedt in New York bewertet die neueste 800 Millionen Euro Strafe für Meta. Außerdem freuen wir uns für das British Museum, das eine Überraschung erlebt. Und wir würdigen den viel zu selten gewürdigten Erfinder des Zuckerstreuers.
Die demokratische Mitte beendet irreguläre Migration oder irreguläre Migration beendet die demokratische Mitte. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, aber wir sehen es in unseren europäischen Nachbarländern.
So Jens Spahn bei Markus Lanz vor rund 2 Monaten. Im anstehenden Wahlkampf wird um die Migrationsfrage hart gerungen werden. Es geht um mehr als nur um Grenzen zu oder nicht. Der Drahtseilakt zwischen Überforderung der Gesellschaft durch die Migration und dem humanistischen Gedanken der helfenden Hand für Menschen in Not ist enorm schwierig. Der Philosoph Professor Julian Nieder-Rümelin sucht nach Antworten in seinem neuen Buch Ehren im Wind – Politische Orientierung in fordernder Zeit. Nieder-Rümelin war bis 2020 Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war zudem Kulturstaatsminister unter Kanzler Gerhard Schröder. Gabor Steingart hat Nieder-Rümelin ins Studio eingeladen, um seine Sicht auf Politik und Migration zu hören. Das Interview wurde vor dem Platzen der Ampel geführt. Die Langversion gibt es auf thepioneer.de und einen Auszug, den hören Sie jetzt.
Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Nieder-Rümelin.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Wenn Sie auf den Zustand Ihrer Partei gucken, der SPD, was für Gefühle haben
Und
Sie
was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Deutschland, das ist ja genauso mit anderen sozialistischen, sozialdemokratischen Parteien in Europa, in Italien zum Beispiel, Partito Democratico, steht besser in den Umfragen da als Deutschland, aber auch dafür, dort gilt Erfolge eigentlich nur noch in Quartieren mit sehr hohem Durchschnittseinkommen. Das ist eine merkwürdige Entwicklung und die Sozialisten in Frankreich sind in ganz schlechter Verfassung. Das heißt, es gibt einen allgemeinen Trend, die alte Polarität zwischen Christdemokratie oder Konservativen auf der einen Seite und Sozialdemokratie, Sozialisten auf der anderen Seite existiert so nicht mehr. Und damit ist es auch in der Bürgerschaft ohne diese Polarität sehr viel schwieriger geworden, sich überhaupt zu orientieren.
Erleben wir das Ende der Sozialdemokratie? Würden Sie denken, dass wir schon tatsächlich davon sprechen können, von einer Art Abenddämmerung?
Also das ist ja eine alte These von Ralf Dahrendorf. Die sich zunächst gar nicht bewahrheitet hat, der ja damals meinte, wenn der Sozialstaat mal ausgebaut ist, das geht so wie mit den Liberalen. Ich meine, wir sind in einem liberal geprägten Land. Der Liberalismus ist die Grundlage von Recht und Staat. Aber die Partei, die sich als Repräsentantin des Liberalismus versteht, ist eher schwach. Und sowas konnte man nun auch erwarten und sagen, naja, das ist jetzt die Themenstellung der Industriezeit gewesen und noch der Zeit vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es ja schon viel schwieriger, aber das ist alles vorbei. Also das hängt davon ab, ob es eine echte Abenddämmerung schon ist oder ob das ein Zwischentief ist, wie sich diese Parteienformation nicht nur in Deutschland aufstellt.
Was sind die wichtigsten Fehler, würden Sie sagen? Sie schreiben in Ihrem neuen Buch sehr ausführlich auch über die Migration, die es zum Top-Thema geschafft hat, immer mal wieder auch hinten runtergefallen ist. Die SPD hat es, glaube ich, erstmal nicht richtig ernst nehmen wollen. Welche Rolle spielt die Migration?
Also ganz klar von den Daten her hat die Migrationsproblematik oder sagen wir besser die ungelöste Migrationsproblematik die Fortexistenz der rechtspopulistischen Parteien gesichert. Die AfD in Deutschland war vor der Flüchtlingskrise, nennen wir es mal so, 2015/16 praktisch schon am Wiederverschwinden. Und dann kam die Migrationskrise, dann kamen problematische Botschaften, zum Beispiel von Angela Merkel. Und die Korrelation sieht man ganz klar. Ein schönes Beispiel ist Dänemark. Eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin, die immer noch Ministerpräsidentin ist, Frederiksen heißt sie, macht parteiintern einen Schwenk zu einer sehr einwanderungskritischen, aber integrationsfreundlichen, die Kombination macht es aus, Haltung, auch umstritten natürlich, setzt sich damit durch, zieht eine sehr restriktive Einwanderungspolitik durch, konsequent. Und was passiert? Nicht die Sozialdemokratie steigt, aber die Rechten verschwinden. Das heißt, wie immer man inhaltlich zu dieser Sache steht, man muss den Zusammenhang kennen. Das Gefühl der unkontrollierten Migrationsströme führt zu einem Anwachsen rechtspopulistischer Parteien.
Nun haben Sie auf Angela Merkel verwiesen, sicherlich zu Recht, aber Sie haben den Namen Scholz vergessen. Die Verdoppelung der AfD ist nicht unter Merkel passiert, sondern die ist unter Scholz passiert. Bei der letzten Bundestagswahl war die AfD noch halb so groß, wie sie heute in den Umfragen rangiert. Was ist da passiert? Ist es die Ignoranz gegenüber dem Thema gewesen?
Also ich glaube, so kann man die Parallelen nicht ziehen. Also Scholz war ein harter Innenminister, Innensenator in Hamburg, war nie migrationseuphorisch wie Angela Merkel, hat nie sich für die umfassende Willkommenskultur eingesetzt. Er ist äußerst glaubwürdig mit einer restriktiven Migrationspolitik. Also das sind zwei Paar Stiefel. Der Aufstieg der AfD in den letzten Jahren hängt in erster Linie damit zusammen, in meinen Augen, dass ganz große Themen, dazu gehört auch die Migrationsthematik, aber auch zum Beispiel die weitere soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten der digitalen Transformation, einer neuen Globalisierung, eines sich abzeichnenden neuen Kalten Krieges mit Decoupling oder De-Risking, dass die Leute den Eindruck haben, die Parteien, denen wir bislang vertraut haben, diese Parteien haben ein Problemlösungsschwäche. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, diese ganz großen Herausforderungen überzeugend zu lösen.
Sie sagen, bei der Migration gibt es eine Illusion, insbesondere auch auf der Linken, dass es sich hier um eine Bewegung handelt, die durch Armut ausgelöst sei. Sie sagen, ganz im Gegenteil, sozusagen die Migrationsbewegung ist auch eine Folge von einem höheren Wohlstandsniveau in diesen Staaten und einem höheren Digitalisierungsniveau, das den Sehnsuchtsort transparenter und näher erscheinen lässt.
Ja, das ist ganz eindeutig so und es ist ganz merkwürdig, dass so Narrative sich halten, obwohl sie so leicht widerlegbar sind. Menschen, die bitterarm sind, die also Hunger leiden, das, was so im Angelsächsischen als Bottom Billion, das sind eigentlich zwei Bottom Billions, also die unteren beiden Milliarden der Weltbevölkerung, die sind so arm, die leben von weniger als 2 US-Dollar oder 2,2, 2,3 Dollar Kaufkraft am Tag. Das heißt, aus unserer Sicht sind die meisten, die hierher kommen, arm, zweifellos. Aus der Sicht der Herkunftsländer gehören sie nicht zu den Ärmsten. Deswegen ist die Vorstellung, wir bekämpfen Armut, Elend, Hunger im globalen Süden, dadurch, dass wir Menschen aufnehmen, die zu uns fliehen, ist jetzt grob gesprochen einfach schlicht falsch. Eine völlige Verzerrung der tatsächlichen Verhältnisse. Hinzu kommt, dass die Herkunftsregionen oft darunter leiden, dass ihre Stärksten, das sind ja meistens jüngere Männer, die aus dem subsaharischen Afrika zu uns kommen als Beispiel, dass die dort dann fehlen im Aufbau des Landes. Also alles ist ein bisschen ambivalent, aber die Vorstellung, wir müssen die Grenzen offen halten, damit der Hunger in der Welt bekämpft wird, der ist völlig abwegig.
Sie schreiben den Satz, dass Asylrecht im Sinne eines individuellen und universellen Anspruchs politisch Verfolgter muss angesichts der realen Mobilitätsbedingungen der Weltgesellschaft transformiert werden.
Ja.
Was meinen Sie mit transformiert?
In Deutschland haben wir einen individuellen Rechtsanspruch aller verfolgter Menschen auf der Welt auf Asyl in Deutschland. Und das ist insofern geradezu eine Paradoxie, weil wenn man sich mal die Welt anschaut, wie viele Menschen verfolgt sind, Minderheiten, zum Beispiel Uiguren in China, Tibeter in China. Das heißt, wir haben Milliarden Menschen, die je individuell ein Recht auf Asyl in Deutschland haben.
Milliarden.
Milliarden, die sich nur dieses Recht nicht holen können, weil sie nicht an die deutschen Grenzen kommen. Mhm. Ja. Und das ist auch ethisch gesehen, ich komme aus der Philosophie, aus der Ethik, eigentlich inakzeptabel. Ein Recht zu definieren, das realiter nicht durchführbar ist, was nur deswegen so halbwegs gut aufgeht, wie man es nimmt, weil eben die Menschen nicht die Möglichkeit haben, dieses Recht einzufordern. Das ist ethisch auch hochproblematisch.
Aber was lernen wir daraus?
Glaube ich, kommen wir nicht drumherum, eine sehr weitgehende Revision, ich spreche von Transformation, dort vorzunehmen. Ich bin sehr dafür zu sagen, lass das Thema wieder, auch so schwierig das ist, in politische Verantwortung geben, nicht in rein rechtliche. Wir können es nicht allein einem Rechtsinstrument überlassen, die Migrationsströme der Welt zu regeln, sondern das muss politisch organisiert werden.
Also kein Individualrecht mehr.
Das wäre dann das Ende des Individualrechts auf Asyl, aber in einer abgeschwächten Form, zum Beispiel dem, dass man sagt, europäische Länder einigen sich auf einen Vertrag mit Kontingenten, wie viele Menschen aufgenommen werden können, in der jeweiligen weltpolitischen Lage, auch unter Berücksichtigung von Bürgerkrieg und Krieg. Und entsprechend wird kooperativ mit dieser Herausforderung umgegangen, kann das trotzdem sehr viel humaner organisiert werden, als das gegenwärtig der Fall ist. Im Augenblick wird ja alles versucht, um die Leute abzuschrecken.
Aber es gibt eine auch kulturelle Obergrenze, die ein Land, das sich als Nation, als Kulturraum versteht, ertragen kann. Wir erleben das ja auch in Ostdeutschland, dass es nicht zwingend mit Zahlen zusammenhängt, wann Menschen sich in ihrem, tja, ich weiß nicht, natürlichen, das müssen Sie sagen, in ihrer Sehnsucht nach Homogenität jedenfalls offenbar gestört fühlen.
Ja, in bestimmten Regionen Ostdeutschland, ich meine Leipzig, Dresden ist ein bisschen was anderes als vielleicht Werra oder ich weiß nicht was, ja, dass es da starke Abwehrreaktionen und Ängste gibt. Und zwar vor Ort, was würde passieren, wenn hier mehr Menschen aus anderen Kulturen lebten? Und da sage ich, das ist auch eine Frage der persönlichen Erfahrung und der historischen Hintergründe. Und da kann sich auch im Laufe der Zeit was ändern.
Aber wie soll die SPD damit umgehen? Also wir lernen, es gibt verschiedenste Motive, echte Überforderungserlebnisse in den Wohnquartieren, vielleicht auch echte Konkurrenz um Wohnraum, um Arbeitsplätze, auch eine eingebildete Konkurrenz in Gegenden, wo es diese Erfahrung gar nicht gibt. Und dennoch, in Summe kann man sagen, hat sich diese Wirklichkeit gegen die Sozialdemokratie verschworen.
Also erstmal ist es hauptsächlich ein Problem der Grünen und nicht der Sozialdemokratie, weil es sind ja die Grünen, die die ganze Zeit jetzt auch bis zuletzt versucht haben, schärfere Regeln zu unterbinden. Die Sozialdemokratie hatte immer die Vorstellung einer starken Staatstätigkeit. Das geht nur mit Institutionen. Das geht nur, solange entweder der Nationalstaat funktionsfähig ist und das heißt auch seine Grenzen kontrollieren kann oder es ein Substitut gibt. Und ich glaube, da muss die Sozialdemokratie anknüpfen. Ich hatte ja den Hinweis Dänemark gegeben, also überzeugende Integrationspolitik, die Menschen, die hier bleiben, dann auch wirklich integrieren, kulturell, sozial und wirtschaftlich, aber zur gleichen Zeit deutlich die Botschaft setzen, es kann nicht jeder kommen.
Das ganze Gespräch gibt es, wie gesagt, für Pioneers Only und den Link, den finden Sie wie immer in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger über Meta. Der Konzern von Mark Zuckerberg muss rund 800 Millionen Euro an die EU zahlen. Mehr weiß unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Anne. Sag uns, warum diese Strafe und juckt das den Konzern überhaupt?
Hallo Dagmar, ja, und zwar hat die Kommission festgestellt, dass Meta seinen Online-Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace unfair mit dem sozialen Netzwerk Facebook verknüpft hat. Dadurch hätten alle Facebook-Nutzer automatisch Zugang zum Marketplace, was konkurrierende Anbieter benachteilige. Meta hat aber bereits angekündigt, gegen die Entscheidung vorzugehen und argumentiert, dass die Nutzer die Wahl haben, ob sie den Marketplace nutzen möchten. Das ist auch nicht die erste hohe Strafe für ein Tech-Unternehmen in der EU. Auch Apple und Google mussten bereits Milliardenbeträge zahlen. Die EU zeigt damit, dass sie ernsthaft daran arbeitet, den Wettbewerb zu fördern und die Macht großer Tech-Firmen einzuschränken. An der Wall Street hat das gestern aber nicht allzu hohe Wellen geschlagen. Die Meta-Aktie schloss mit einem Minus von 0,5%.
Und dann gibt es noch neue Zahlen von Disney. Liebe Anne, wie läuft es denn bei dem Unterhaltungsgiganten aus Kalifornien?
Sehr gut im abgelaufenen Quartal, Dagmar. Die Erwartungen der Analysten konnten übertroffen werden. Der Umsatz stieg um 6% und im Streaming-Geschäft stand unterm Strich ein Gewinn von $321 Millionen. Vor einem Jahr stand da noch ein Verlust von $387 Millionen. Disney Plus konnte 4,4 Millionen Abonnenten dazu gewinnen. Angetrieben wurde das durch Hitfilme wie Inside Out 2 und Deadpool und Wolverine. Im Erlebnissegment, wo auch Themenparks reinfallen, da wuchs der Umsatz um 1%. Und für die kommenden Geschäftsjahre erwartet Disney jetzt auch ein hohes einstelliges Gewinnwachstum. Die Anleger waren super happy mit den Zahlen. Die Disney-Aktie schloss mit einem Plus von 6,2%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Die mehr als großzügige Schenkung einer chinesischen Porzellansammlung an das British Museum in London. Bei der Spende handelt es sich um die Sammlung von Sir Percival David. Percival David war ein wohlhabender britischer Geschäftsmann und leidenschaftlicher Sammler chinesischer Handwerkskunst. Zu Lebzeiten bereiste er die halbe Welt immer auf der Suche nach Schätzen, bis seine Sammlung insgesamt 1700 Objekte zählte. Sie umfasst die wertvollsten Stücke chinesischer Keramik aus dem 10. bis 18. Jahrhundert. Darunter befinden sich auch die zwei bekanntesten Porzellanvasen der Welt. Die blau-weißen David-Vasen, benannt nach dem Mann, der sie einst erwarb. Sie stammen aus dem Jahr 1351. Mr. David ist schon längst tot, aber die Stiftung hat jetzt die gesamte Porzellankollektion dem Museum vermacht. Sie hat den Wert von sagenhaften 1,2 Milliarden Euro. Das British Museum freut sich über diese guten Schlagzeilen, denn im letzten Jahr wurde es zur Lachnummer, weil nämlich rauskam, dass mehr als 2000 Objekte aus den Beständen des Museums abhanden gekommen waren. Wahrscheinlich gestohlen, aber von wem? Weiß keiner. Eine Riesenblamage für das ehrwürdige Haus und der damalige Museumsdirektor musste zurücktreten. Damit sich so etwas nicht wiederholt, möchten wir dem jetzigen Museumsdirektor aus gegebenem Anlass ein altes Sprichwort ans Herz legen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Mann, der uns die perfekte Zuckerdosis zum Kaffee schenkte, selbst nie den süßen Erfolg seiner Erfindung erleben durfte. Wir drehen die Zeit zurück ins Jahr 1862. In einem beschaulichen Örtchen in Hessen erblickt Heinrich Kurz das Licht der Welt. Er lernt das Handwerk der Lederverarbeitung und schuftet in einer Rüstungsfabrik, bis das Schicksal zuschlägt. Seine Frau stirbt und Heinrich bleibt zurück. Mittellos, aber mit 6 kleinen Kindern, um die er sich fortan alleine kümmern muss. Er kündigt seinen Job und nimmt jede Arbeit an, die sich ihm bietet. Als Nachtwächter und als Kurier, der die Medikamente einer Apotheke in die Nachbardörfer bringt. Es sind harte Zeiten für Heinrich. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. Zwischen den Schlafpausen und der Arbeit beginnt Heinrich, Ideen auszutüfteln, die den Alltag einfacher machen könnten. Darunter ein Kartoffelkuchenpfannenwender, ein WC-Aufsatz für Kinder und den süßen Heinrich. Das ist der Zuckerstreuer aus Glas mit abgeschrägten Röhrchen im Deckel, der bis heute in Cafés und Restaurants auf den Tischen steht. Das Geniale an dem Streuer ist, dass durch die Kippbewegung immer die etwa gleiche Menge Zucker dosiert in die Tasse gleitet und im Gegensatz zu einer offenen Schale der Zucker nicht verklumpt. So groß Heinrichs Erfinderreichtum war, so klein war sein Geschäftssinn. Er hatte sich seine Ideen nicht patentieren lassen, das tat erst sein Enkel Johann Karl Theodor. Am 15. November 1953 meldete er das Patent für den süßen Heinrich an. Wenn Sie also gerade am Frühstückstisch sitzen, dann trinken Sie doch heute zu Ehren von Heinrich Kurz ein wenig
Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor.
das ist wunderbar, Senor. Ich habe einmal einen Mann gekannt, der ist das Held um die Welt gerannt. Mitten im Ozean, da kam ein Haifisch an, den fing er mit einer Hand. Er schoss den Löwen in Afrika, er ging zu Fuß um die Sahara. Ich fragte ihn hinterher, was wohl der schönste Weg, ja und da meinte er. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor.